Das Themenspektrum dieses Kongresses war äußerst vielschichtig, mit allen möglichen Vernetzungen, im besten Sinne also interdisziplinär. Aber dennoch lassen sich daraus gerade für den ganz alltäglichen Umgang mit der Musik in all ihren Stilen interessante Aspekte gewinnen, können langläufig bekannte Trends und Thesen mittels Studien untermauert und auch vertieft werden. Die wichtigsten Erkenntnisse schöpfen die Wissenschaftler derzeit, und das wird sich ihrer Ansicht nach in den nächsten Jahren auch noch verstärken, aus der immer tiefer gehenden Hirnforschung, wo man mittlerweile herausgefunden hat, dass das menschliche Gehirn kein Musikzentrum besitzt, in dem die Töne und Klänge verarbeitet werden, sondern eine Art Netzwerk vorhanden ist, in dem die einzelnen Komponenten der Musik, die Klangfarbe, Tempo und Rhythmus, an verschiedenen Stellen registriert werden. Und die spannende Frage ist nun, meint der Musikpsychologe Professor Dr. Rainer Kopitz, wie diese einzelnen Teile im Verbund nun während des Musikhörens mit und aufeinander reagieren.
Und das kann man lernen, indem man Personen untersucht, die Ausfallerscheinungen haben, nach Schlaganfällen beispielsweise. Da gibt es Patienten, für die ist Musik emotional wie ein Rauschen, obwohl sie die Melodie hören, die Harmonie, den Rhythmus und das Tempo. Aber sie erleben nichts mehr in Musik. Und Musik ist für sie bedeutungslos wie ein Essen ohne Geschmack. Und dann gibt es andere Patienten, die haben das Gegenteil. Die haben nicht ein zu wenig, sondern die haben ein zu viel an Aktivität im Kopf. Und das sind dann Patienten, die werden ihre Halluzinationen nicht mehr los. Robert Schumann ist das berühmteste Beispiel dafür. Er hatte im letzten Stadium seiner Krankheit dann den permanenten Kammerton, das A, in seinem Kopf und konnte es nicht mehr löschen, wie man heute sagen würde. Also diese Eigenaktivität des Gehirns auf der einen Seite als ein zu viel und ein zu wenig, dass man tatsächlich so eine Art Taubheit ohne Taubheit für Musik entwickelt, gibt es auch. Und dazwischen findet Musikhören statt. Und das ist etwas vollkommen Rätselhaftes, nämlich der Grad des Musikhörens ist relativ schmal. Das System, Gehirn, muss in Balance bleiben beim Musikhören, sonst funktioniert das alles nicht.
Ein weites Feld und zugleich war es auch der rote Faden des Kongresses, ist das Thema der Musikwahrnehmung. Denn wen haben nicht schon mal diese unablässig sprudelnden Hintergrundmusiken in Kaufhäusern und Fitnessstudios, in Restaurants oder im Telefon genervt? Vor allem, weil diese nie versiegenden Klangteppiche, wie ein Teilnehmer vortrug, wie Schrotschüsse wirkten, man damit zwar immer mal einen im positiven Sinne treffe, viele andere aber sich just gar nicht in der Stimmung befinden, das überhaupt aufnehmen zu wollen. Zwei Beispiele zeigen hier die Bandbreite auf. So hat Irving Wolter bei der Untersuchung von Fangruppen des Grand Prix de la Chanson herausgefunden, dass für gut 80% der Befragten nicht etwa die Musik oder die Interpreten im Vordergrund standen, sondern einzig der reine Wettbewerb.
Wenn ich Wettbewerb meine, dann meine ich in erster Linie in diesem Kontext die Punktevergabe. Das ist also diese reine Sequenz der Verteilung von 1 to 12 Points, die uns ja allen in ihrer ritualisierten Form sehr bekannt ist. Dieser Teil des Wettbewerbs ist derjenige, der von den Befragten am meisten geschätzt wird. Und es ist überraschend zu sehen, nun ist der Wettbewerb vorbei, auch dann wird dieser Teil der Videoaufzeichnung oft und gerne wiederholt angeschaut, einfach um dieses Spannungsmoment, das damals existiert hat, nochmal zu erleben, zu wiederholen und gegebenenfalls über die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit der Punkteverteilung zu fachsimpeln.
Wie eng andererseits aber auch die Verbindung zwischen der Musik und einem ganz bestimmten Produkt sein kann, verdeutlicht eine Studie, die, so erläutert Rainer Kopitz, in der Weinabteilung eines englischen Kaufhauses gemacht wurde.
Man hat in einem Kaufhaus eine Lautsprecheranlage aufgestellt, welche an einem Tag deutsche Bierzeltmusik gespielt hat und an einem anderen Tag französische Akkordeonmusik. Man hat beobachtet, wie viele Flaschen Wein aus Frankreich und mit deutschem Wein verkauft worden sind. Und tatsächlich ist es überraschend, wenn man französische Musik spielt, wird wesentlich mehr französischer Wein verkauft. Und wenn man deutsche Musik spielt, wesentlich mehr deutscher Wein. Das ist die erste Studie, die gezeigt hat, dass es offensichtlich eine unbewusste Reaktion der Käufer gibt auf so ein akustisches Bild oder ein Image mit einer Erinnerungsspur auf das Produkt. Und das ist etwas sehr Aufregendes, denn das funktioniert auf so einer unbewussten assoziativen Ebene, was vielleicht auch ein bisschen bedenklich ist, weil wir jetzt nicht sagen können, ob das nicht eine neue Strategie für die Werbeindustrie wird, solche Ergebnisse gezielt einzusetzen, auch manipulativ.
Übung macht den Meister. Der Satz gilt im Großen und Ganzen auch heute noch. Denn sogenannte Musikgene, die musikalische Begabungen zutage treten lassen, die sogenannte Wunderkinder hervorbringen, können die Wissenschaftler nicht vorweisen. Zumeist werden herausragende, beispielsweise instrumentale Fähigkeiten, wie Andreas C. Lehmann von der Würzburger Musikhochschule erläutert, durch das Umfeld beeinflusst, durch Motivation und Begeisterung.
Die Kinder müssen dahinter stehen, aber noch mehr müssen die Eltern dahinter stehen. Wenn die Eltern den Kindern Selbstvertrauen geben in ihre musikalischen Fähigkeiten, nicht sagen, also ich konnte keine Musik, jetzt probier du mal, das sind sicher keine guten Voraussetzungen. Weil man auch weiß, dass das Selbstkonzept, also wie gut ich mich einschätze, dass ich etwas kann, eine ganz große Vorhersagekraft für den Erfolg hat. Also sollten Eltern ihren Kindern Mut machen, sagen, du kannst es und wir begleiten das mit dir. Wie man weiß, bei Kindern, die hinterher erfolgreich zum Beispiel bei Jugend musiziert spielen, sie kommen aus Elternhäusern, die sich einfach dafür interessieren, für die musizieren was Normales ist.